Das Thema der Predigt heute heißt, wir haben es ja auch vorab schon angekündigt, Glauben und Denken, wie passt beides zusammen? Und ich habe einmal zwei Figuren hier mitgebracht. Ich hoffe, dass man die sieht. Hier in der Kirche wird man es nicht sehen. So, und die sind, glaube ich, auch bekannt. Das sind die gelben Figuren von The Simpsons. Und ich meine, es ist schon klar, wer für das Denken steht. Das ist die Lisa, die ist ja auch so hyperintelligent. Und da wir ja hier zum großen Teil uns auch mit dem Glauben verbunden fühlen, sagen wir natürlich ja, mit dem wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Aber es gibt eine ganz tolle Folge von The Simpsons, Tag der Abrechnung. Wer kennt die? Mit dem Engel. Nicht? Also wunderbare Folge, Tag der Abrechnung. Ein großes Unternehmen, das möchte ein Einkaufszentrum errichten und man findet dort irgendwelche Fossilien, Funde. Und dann möchte Lisa hier, weil sie für das Denken ist, verhindern, dass dort die wertvollen Fossilien zerstört werden. Und dann wird also der ganze Umbau gestoppt und sie buddelt dann da rum und eines Tages findet sie das Skelett eines Engels. Und was passiert dann mit dem Engelskelett? Die Leute streiten, was ist das jetzt? Und der Homer sagt, es ist ein Engel, Gott hat ihn gesandt und verlangt dann Eintritt, wenn man den Engel sehen will. Und die Lisa sagt, es kann nicht sein. Und das Ergebnis dann bei The Simpsons ist, der Konflikt wird nicht aufgelöst, sondern es zeigt sich, das ist ein Gag von diesem Einkaufszentrum und es wird dann, oben wird die Engelsfigur dann hingebeppt an das Einkaufszentrum, dass die Leute kommen, sind alle begeistert und so siegt dann der Konsum über Glauben und Denken. Jetzt tun wir die weg. Auf Englisch heißt die Folge Lisa the Skeptic und da können wir schon was damit anfangen. Skeptic, auch wenn man schlecht Englisch kann oder gar keins. Skeptisch, das kennen wir, dieses Wort, da bin ich eher skeptisch. Das sagt wahrscheinlich jeder mal. Da bin ich eher skeptisch. Und die Skeptiker, die gehen zurück auf einen Philosoph, der heißt Phyron. Und der hat im 3. Jahrhundert vor Jesus Christus gelebt. Und er hat als Prinzip ausgegeben, wenn man was vom Verstand her erfassen will, dann darf man keine Autorität anerkennen, sondern muss alles kritisch prüfen. Und ich denke, dass das ein Zug ist, der bis heute, zumindest mir auch sympathisch ist. In Deutschland war der Immanuel Kant dieser Meinung, man muss immer kritisch nachdenken. Bei den Franzosen wäre es Descartes. Und wir haben das auch im Deutschunterricht gelernt, das schlechteste Argument im Erörterungsaufsatz ist immer, wenn man sich auf eine Autorität beruft. Leider ist es bei den Menschen oft anders. Sie sagen, wenn der da hingeht, dann wird es schon recht sein. Aber wenn wir mal so einen Schritt zurück machen, dann stimmen wahrscheinlich die meisten zu. Es ist besser, wenn wir selber nachdenken oder wie der Immanuel Kant es ja gesagt hat, man soll den Mut haben, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Und genau das kommt auch in der Bibel vor. Zum Beispiel wahrscheinlich die bekannteste Stelle zu diesem Thema, in Apostelgeschichte 17, wo der Paulus den ganz großen Denkern seiner Zeit in Athen begegnet, dort auf dem Areopag. Apostelgeschichte 17, 22 bis 34. Paulus spricht auf dem Areopag. Paulus trat in die Mitte des Areopags und sagte, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass es euch mit der Religion sehr ernst ist. Ich bin durch eure Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Städte angesehen. Dabei habe ich einen Altar entdeckt mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das mache ich euch bekannt. Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin lebt. Als Herr über Himmel und Erde wohnt er nicht in Tempeln, die ihm die Menschen gebaut haben. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von den Menschen versorgt zu werden, denn er selbst gibt ihnen das Leben und alles, was sie zum Leben brauchen. Er hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. Für jedes Volk hat er im Voraus bestimmt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Und er hat gewollt, dass die Menschen ihn suchen, damit sie ihn vielleicht ertasten und finden könnten. Denn er ist ja jedem von uns ganz nahe. Durch ihn leben wir doch, regen wir und sind wir. Oder wie es einige eurer Dichter ausgedrückt haben, wir sind sogar von seiner Art. Wenn wir Menschen aber von Gottes Art sind, dann dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche den Bildern aus Gold, Silber und Stein, die von Menschen mit ihrer Erfindungskraft und Kunstfertigkeit geschaffen wurden. Nun, Gott ist bereit, mit Nachsicht über das hinwegzusehen, was ihr bisher aus reiner Unwissenheit getan habt. Jetzt aber fordert er alle Menschen überall auf, umzudenken und einen neuen Anfang zu machen. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Menschheit ein gerechtes Gericht halten will. Und zwar durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Ihn hat er vor aller Welt dadurch ausgewiesen, dass er ihn vom Tod auferweckt hat. Als sie Paulus von der Auferstehung reden hörten, lachten ihn einige aus. Andere sagten, darüber musst du uns ein andermal mehr erzählen. Als Paulus darauf die Versammlung verließ, schlossen sich ihm ein paar Männer an und kamen zum Glauben. Darunter Dionysius, der dem Areopag angehörte. Außerdem eine Frau namens Damaris. Wie versucht also der Paulus, an die Denker der damaligen Zeit anzuknüpfen? Und was hat es vielleicht auch für uns zu bedeuten? Das Erste. Paulus knüpft in der Diskussion an die Religiosität der Menschen an. Euch ist es mit der Religion sehr ernst, sagt er. Er ist ja dort in einer Umgebung, wo es überall Tempel gibt, wo lauter Götzenstatuen, Götterstatuen rumstehen. Das heißt, er merkt, die Religion spielt im Leben dieser Menschen eine große Rolle. Euch ist es mit der Religion sehr ernst, deshalb ist er der Meinung, das wäre ein guter Punkt, wo wir anknüpfen könnten, um dann auf Jesus hinzuweisen. Ich weiß es nicht, wie Sie es in unserem Land erleben, ob es den Menschen bei uns sehr ernst ist mit der Religion. Wenn man an die Simpsons denkt und wie da dieser Ned Flanders, der Christ dargestellt wird, zumindest ironisch, wenn nicht abwertend, oder Monty Python oder andere Witze, die über den Glauben gemacht werden, dann hat man vielleicht doch eine berechtigte Frage, ob das unsere Situation ist, dass die Menschen die Religion sehr ernst nehmen. Es gibt bestimmt Ausnahmen, aber für viele ist das eher was, was in die Vergangenheit gehört. Und trotzdem glaube ich, dass ein Aspekt auch heute noch einer ist, mit dem wir vielleicht was anfangen können. Die Athener, die haben ja dort die Statue für den unbekannten Gott. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das auch der Umgang vieler Menschen bei uns mit der Religion oder mit dem Glauben ist. Dass man irgendwo doch sagt, es könnte ja sein, dass es da so einen Gott gibt. Es könnte ja sein, dass es doch mehr gibt als das, was ich sehe und was ich verstehe. Für den unbekannten Gott, vielleicht ist das die Form, wie ganz viele heute mit dem Glauben oder mit der Religion umgehen. Man nennt solche Leute ja die Agnostiker, das sind die, die sagen, ich weiß das nicht genau, ob es Gott gibt. Agnostiker, die zeichnen sich ja durch eine gewisse Offenheit aus, sie sind nicht aggressiv gegen den Glauben, sie bleiben irgendwie offen dafür. Und vielleicht wäre das der Punkt, den man jetzt auch von Paulus mitnehmen kann. Man kann auch an die diffus, sagt man dann, unklare Religiosität der Menschen anknüpfen und kann mit diesem Thema Sinn oder Sinnsuche auch was anfangen, das als Sprungbrett verwenden, um dann weiter fortzufahren. Das wäre also das Erste. Paulus knüpft an die Religiosität der Menschen an. Und dann das Zweite, das ist jetzt der große Versuch von Paulus, ein paar logische Schlüsse aus dem zu ziehen, dass man, wenn man sagt, es gibt Gott, dann auch bestimmte andere Dinge für wahr halten sollte. Er macht von vornherein klar, wer jetzt folgen will, der muss zumindest mal in Gedanken mitgehen und sagen, ich akzeptiere den Gedanken mal, dass es Gott gibt. Und dass dieser Gott auch die Welt erschaffen hat. Dass er nicht irgendwo ein Geist ist, der unter uns rumschwebt, oder dass er nicht nur ein Gedanke ist, sondern dass er die Welt erschaffen hat. Voraussetzung also, es gibt Gott und er hat die Welt erschaffen. Dann ist für den Paulus die erste Folge, Gott wohnt nicht in Tempeln, er steht über allem. Denk mal, da gehen die meisten mit. Wir glauben heute nimmer, dass irgendwelche Gottheiten an einen Tempel fixiert wären. Gott wohnt nicht in Tempeln, er steht über allem. Die zweite Folge für ihn, Gott ist nicht auf die Menschen angewiesen. Das Verhältnis also zwischen Gott und dem Menschen ist nicht so eins wie zwischenmenschlich, ein Geben und Nehmen auf gleicher Ebene, sondern da ist ein Gefälle da. Gott ist nicht auf die Menschen angewiesen. Und dann das Dritte, Gott, wenn er die Welt erschaffen hat, dann war das nicht nur in der Vergangenheit so, sondern er erhält die Welt heute noch. Das ist von Martin Luther ja auch so beschrieben worden. Wer das noch, also die Älteren haben das noch gelernt, unsere Konfirmanden heute, die müssen das nimmer lernen. Die Älteren sagen leider, aber ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat. Und dann heißt es ja da, das und noch erhält. Gott hat die Welt erschaffen und er erhält sie noch. Das war dem Luther ganz wichtig. Und auch für den Paulus schon ist es so, wenn es einen Schöpfergott gibt, dann zieht er sich nicht zurück, sondern der sorgt dafür, dass die Gesetze der Natur weiterhin funktionieren. Und dann das Vierte. Gott hat die Menschen so gemacht, dass sie sich nach ihm sehnen. Ich finde, das ist vielleicht immer noch das stärkste Argument, dass es überall auf dem Erdball bei uns und in allen Kulturen immer so eine Sehnsucht nach Gott gab. Religiosität, oder wie es der Augustin sagt, der sagt ja, unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Der Augustin, der hat ja überall gesucht, war einer, der alles überprüfen wollte, auch ein bedeutender Philosoph. Und er hat im Nachhinein gesagt, mein Herz war immer unruhig und dann hat es die Ruhe in Gott gefunden. Das unruhige Herz, das treibt wohl viele um. Nicht nur in unserer Kultur, sondern auch wo ganz anders, in Indien oder sonst wo. Oder auch bei denen, die vielleicht an Geister glauben. Und dann die nächste Folge noch. Durch menschliche Erfindungen kommen wir nicht zu Gott. Auch da ist, denke ich, sehr viel dran, wenn man sagt, Gott hat die Welt geschaffen. Er ist größer, er ist allmächtig, er steht über uns. Wie sollen wir dann mit unseren Ideen zu ihm hingelangen? All die Dinge, die der Mensch sich überlegt hat, die Götzenfiguren, das wäre eher früher, oder heute die Esoterik, bestimmte Methoden, der Versuch, in die Totenwelt einzudringen mit irgendwelchem Gläserrücken. All das scheitert, sagt der Paulus. Nochmal also die 5 logischen Folgen. Der Paulus ist der Meinung, das sei logisch, wenn es keinen Gott gibt. Er wohnt nicht in Tempeln, er ist nicht auf uns angewiesen. Er hat die Welt nicht nur erschaffen, er erhält sie auch. Er hat die Menschen so gemacht, dass sie sich nach ihm sehnen. Und dann das nächste, durch menschliche Erfindungen kommen wir nicht zum Ziel. Und dann geht's weiter bei dem Paulus. Wenn man wissen will, wer und wie Gott wirklich ist, muss Gott sich auf den Weg zu uns machen. Das ist die Grundbotschaft von Paulus. Nicht unsere Gedanken kommen ans Ziel, sondern wenn wir was von diesem Schöpfergott mitbekommen wollen, dann muss der runterkommen zu uns und muss sich uns vorstellen. Also das ist so wie mit der Tante aus Marokko in dem Lied. Da macht man sich lauter Gedanken, was ist, wenn die kommt. Aber die kommt die eigentlich am Schluss? Ich weiß es gar nicht in dem Lied. Ist egal, die kommt glaube ich nicht, kommt nie, oder? Ist egal. Jedenfalls, ich kann mir viele Gedanken über die Tante aus Marokko machen. Wie die aussieht und was die bringt und wie reich die ist, weiß ich erst, wenn sie da ist. Und genauso ist es, sagt der Paulus, auch bei Gott. Wenn man was von dem Gott erfahren will, dann muss er sich auf den Weg zu uns machen. Und ich denke, dieser Schritt ist auch noch einigermaßen logisch nachvollziehbar. Und dann, wie die Leute da reagiert haben auf diese ganzen logischen Herleitungen des Paulus, es wird gar nicht berichtet. Aber dann kommt der Paulus an einen Punkt, wo plötzlich die Reaktion der Menge einsetzt. Er sagt nämlich, genau dieser Gang Gottes hoch runter vom Himmel auf die Erde zu uns Menschen, genau dieser Weg, dieses sich selber vorstellen, passiert in Jesus. Und in Jesus hat er den Tod überwunden, weil er vom Tod auferstanden ist. Ganz einfach. Und jetzt, was sind es für 3 Reaktionen, die sich einstellen? Die ersten, bei denen heißt, sie lachten ihn aus. Das kann eine Folge davon sein, wenn wir Jesus ins Spiel bringen und die Auferstehung. Was ist mit den anderen, die sagen, darüber müssen wir andermal mehr hören? Die Ausleger sind sich da nicht einig, wie das gemeint ist. Ich denke, auch wenn Sie es, wahrscheinlich wenn man fragen wird, wie denken Sie, ist das gemeint, wäre die eine Hälfte der Meinung, die haben ein echtes Interesse und die anderen, für die ist es nur eine Ausrede. Jedenfalls wird deren Haltung Gott gegenüber auf die lange Bank geschoben. Und dann das Dritte, nur ein paar wenige, heißt dann, die kommen zum Glauben. Und was das für Leute waren, das wird bei zwei weiter beschrieben. Dionysios, der war Mitglied im Areopag, das war also so ein ganz gebildeter. Und Damaris, da ist auch davon auszugehen, dass das eine angesehene und wichtige Frau war. Also von zweien unter den Gebildeten, unter den Angesehenen wissen wir, dass die das dann überzeugt hat. Nochmal das Thema. Glauben und Denken, wie passt beides zusammen? Und jetzt die Frage, was können wir von dem Paulus lernen? Das Erste, was wir von Paulus lernen können, in der Auseinandersetzung mit Menschen, die von der Vernunft her an die Welt herangehen, er gibt sich Mühe, seine gebildeten Gesprächspartner ernst zu nehmen. So würde ich es mal formulieren. Ob er sie wirklich ernst nimmt, ob sie ihn ernst nehmen konnten oder ob er im Endeffekt nicht doch zu wenig wusste für diese schlauen Leute, wir wissen das nicht. Wir hatten mal einen Lehrer, der hat immer wieder so Sprüche gebracht, der hat mal gesagt, euch nimmt niemand ernst, aber ich bin der einzige Lehrer, der das außer sagt. Und das war ein fieser Lehrer, aber irgendwie hat es ja vielleicht auch gestimmt. Aber so ist es ja auch hier, der Paulus gibt sich zumindest Mühe. Ob die das auch so wahrnehmen, wissen wir nicht. Der Paulus kann auch nicht mehr als sich Mühe geben. Und auch wir können nicht mehr als uns Mühe geben, den anderen so zu begegnen, dass sie uns verstehen. Aber das hat für ihn in der Begegnung mit diesen gebildeten Leuten einige Folgen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, dass in dem ganzen Bibeltext keine Bibelzitate vorkommen. Normalerweise ist der Paulus ja so unterwegs, dass er in seinen Briefen immer alttestamentliche Texte auslegt. Es ist eigentlich, was er in seine Briefe macht, eine permanente Auslegung vom Alten Testament. Und hier bei den Leuten, wo er sagt, die kennen das wahrscheinlich gar nicht, die können nichts damit anfangen, verzichtet er darauf, kein einziges Bibelzitat. Stattdessen kommt in dem Text das einzige belegte Zitat im Neuen Testament, wo wörtlich ein antiker Dichter, der Dichter Aratus, zitiert wird. Das ist diese Stelle, mal schön gucken, wie ich das auch finde. Hier, wir sind sogar von seiner Art, das ist ein Zitat von dem Dichter Aratus. Das heißt, er denkt, das ist jetzt was, wo ich weiß, was mich verbindet mit den anderen, wo ich punkten kann und wo ich in deren Gedankenwelt auch ein bisschen daheim bin. Und das könnten doch auch Hinweise für uns sein, wenn wir mit anderen Leuten ins Gespräch kommen, die zum Beispiel von der Bibel nicht viel wissen, dafür aber viel Ahnung haben von Naturwissenschaft oder von der Literatur oder von der Kultur, von der Musik. Und dass wir dann einfach sagen, wir knüpfen da an dieser Stelle, wo die anderen gedanklich sind. Und das ist meiner Meinung nach ein Punkt, den man von dem Paulus lernen kann. Er gibt sich Mühe, seine Gesprächspartner ernst zu nehmen und dann so zu sprechen, wie die es vermutlich auch verstehen. Das wäre das eine, was man von Paulus lernen kann. Und ich denke, dass das nicht nur in der Begegnung mit gebildeten Leuten gilt, sondern auch in der Begegnung mit anderen Leuten. Wenn Leute nur geprägt sind vom Sport oder vom Fußball oder nur davon, dass sie möglichst viel Geld verdienen, dann müssen wir zumindest auch versuchen, deren Sprache ein Stück weit mitzugehen und mitzusprechen. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist aber der, dass der Paulus, obwohl er die Leute so ernst nimmt und nichts vom Alten Testament erzählt und nichts voraussetzt und deren heidnische Dichter zitiert, dass er trotzdem am Schluss auf Jesus und die Auferstehung hinweist. Das wäre ja die andere Gefahr, dass wir so mit Menschen ins Gespräch kommen, dass die sagen, ist ja toll, wie der sich auskennt oder der ist ja so nett oder der spricht die gleiche Sprache, der hört die gleiche Musik und am Schluss wird gar nicht deutlich, dass wir in Jesus eine ganz neue Perspektive bekommen haben und dass wir in Jesus Gott begegnet sind. Das darf nie verschwiegen werden und das ist die andere Gefahr. Ganz anderes Beispiel wäre, als ich so in der Jugendarbeit war, da war es ganz modern, die offenen Cafés zu machen. Gab es hier bestimmt auch mal, oder? Nö, also jedenfalls, da waren alle, haben gesagt, wir brauchen ein offenes Café. Da sollen alle kommen und dann spricht man ein bisschen und spielt Tischkicker und Billard. Das ist ja eigentlich nichts anderes, wie das, was der Paulus macht. Aber irgendwann muss deutlich machen, wir sind kein kommerzielles Kaffee, wo man hingeht, um nur den Kaffee zu trinken oder das Cola, sondern wir wollen einladen zu Jesus, weil wir erkannt haben, dass der Gott, der über allem steht, uns in Jesus begegnet. Und deshalb sind es die zwei Dinge, die man meiner Meinung nach hier von Paulus lernen kann, die anderen ernst nehmen, ihre Sprache reden, auch vom Verstand her an die Dinge rangehen, aber den entscheidenden Punkt nicht verschweigen. Und der entscheidende Punkt nämlich, dass Jesus der ist, der uns den Weg zum Vater aufmacht, dass uns in Jesus Gott begegnet, das ist der Punkt, der auch nicht mehr mit dem Verstand erklärt werden kann. Das muss uns Gott schenken und da muss er unser Herz dazu vorbereiten, unser Herz öffnen und uns selber begegnen. Amen. Also ich hoffe, dass Sie was mitgenommen haben und die Folge können Sie ja mal angucken mit The Simpsons und dann drüber nachdenken. Glauben und Denken gehören zusammen, aber entscheidend ist dann doch das Ja zum Glauben, zur Begegnung Gottes in Jesus. Und jetzt singen wir so ein Lied, Befrei durch deine Gnade. Das ist ein neueres Lied, Lied im Liedheft Feiert Jesus, ist Nummer 53. Und wir probieren es einfach mal.